Ja, liebe PropTech-Freunde, liebe Gründerinnen und Gründer hier in Deutschland, Österreich und Schweiz. Ja, ich bin es mal wieder, Thomas Gavlitter von DMRE, Podcast und Magazin. Kennt ja bestimmt viele Zuhörer, wenn nicht so sagen, ist ein Format, wo wir spannende Gründerinnen und Gründer aus dem PropTech-Bereich vorstellen und jetzt neu in diesem Jahr aus dem Impact-Tech-Bereich. Das heißt, im Energiebereich, Climate Tech. Hängt ja auch mit der Immobilienwirtschaft aktuell sehr stark zusammen. ESG-Thematiken brauche ich euch, glaube ich, nicht zu erzählen. Da werden wir auch heute im Podcast auch ein bisschen drauf eingehen. Wir haben heute wieder einen sehr spannenden Gast hier bei uns im Podcast. Das ist der Bernd Oswald aus Österreich. Er ist einer der Gründer, Co-Founder von Gropius. Er hat ein PropTech hier aus der, aus, ja, an sich aus Europa. Aber kannst du ja nochmal gleich nochmal Bernd sagen, wo ihr eure Schwerpunkte habt. Bevor wir in die Diskussion einsteigen und in die Tiefe von Gropius, vielleicht Bernd, ein paar Worte zu dir. Wer bist du? Woher kommst du? Wieso hast du Gropius gegründet? Und dann zu Anfang ein Elevator-Pitch. Was macht Gropius?
Ja, Thomas, danke für die Einladung. Spannendes Format. Freut mich, hier sein zu können. Ja, ich komme eigentlich aus der Holzindustrie, wenn man so will. Ja, ich bin von meiner Ausbildung her Maschinenbauingenieur, Jurist, später dann auch nochmal im Finanz-MBA gemacht. Sehr lange im Corporate-Umfeld, ja, Beratung, aber eben auch Industrie, Papier und Holz. Und von dort ging es dann immer stärker auch in den Holzbau. Ja, weil diese Nähe auch zum Kunden, zur Endnutzung auch des Materials Holz in einer nachhaltigen Bauweise etwas war, was mich immer schon auch fasziniert hat, da ein innovatives, neues Baumaterial in größeren Maßstab auch reinzubringen. Das war irgendwie auch meine Rolle im Gründerteam. Ja, sehr viele oder der Großteil meiner Co-Founders kommen eigentlich aus dem Tech-Bereich. Ja, und meine Rolle war es irgendwie auch, den Werkstoff Holz und auch die industrielle und produzierende Seite, die wir im Unternehmen auch leben, hier mit einzubringen.
Eben, sehr spannend, weil ich bekomme ja aktuell viel in Berlin mit. Wir sitzen ja hier in Berlin mit DMRE. Da gibt es mehrere Initiativen zum Thema Holzbau. Ja, auch im Kontext von ESG, von Nachhaltigkeit. Ohne dass ich mich da richtig gut auskenne, ist Holz wohl ein sehr nachhaltiger Rohstoff fürs Bauen im Vergleich zu Beton und zu Stahl. Und eben, klar, Glas ist eine andere Thematik, aber finde ich sehr spannend, sozusagen, dass du aus dem Bereich kommst. Und vielleicht jetzt nochmal kurz ein Elevator-Pitch. Was macht Gropius?
Also Gropius ist ein PropTech-Unternehmen, das den Immobilienprozess end-to-end abdeckt. Ja, das heißt, wir beginnen mit dem Grundstück, der Planung des Grundstücks, sehr stark automatisiert über Algorithmen. Ja, man kann sich das vorstellen, es gibt einen Konfigurator, der ein Gebäude auf ein Grundstück optimiert. Diese Daten aus dem Konfigurator füttern die Roboter in der Fertigung, die die Gebäudekomponenten fertigen. Das wird dann auf der Baustelle zusammenmontiert. Und am Ende des Tages ist in einem fertigen Gebäude, und wir sprechen hier von mehrgeschossigen Wohnen, ja, mehrgeschossiges Mehrfamilienhaus. Dort gibt es dann auch noch ein Betriebssystem, das auch ein eigenes Produkt von Gropius ist, was im Prinzip die digitale Plattform darstellt, die Mieter mit dem Gebäude, beziehungsweise auch das Gebäude mit dem Grundstücks- und Gebäudeeigentümer und Asset Manager, Facility Manager auch verbinden. Ja, das heißt, dieser Komplettprozess, den du jetzt in der Industrie einfach in vielen, vielen fragmentierten Wertschöpfungsstufen hast, als einen digital durchgängigen Prozess auch abzubilden und am Ende des Tages ein schlüsselfertiges Gebäude, das als Produkt orientiert ist an den Bedürfnissen der Mieter, mit der sozusagen physischen Seite des Gebäudes, aber auch der digitalen Seite des Gebäudes zu produzieren. Fokus: Nachhaltigkeit als großes Ziel, gleichzeitig aber eben auch leistbaren Wohnraum zu schaffen. Ja, also wir wollen nicht nur hier unter Anführungszeichen nur das Thema der Nachhaltigkeit adressieren, sondern eben auch das gesellschaftliche Thema, das wir eben auch haben, dass nicht ausreichend leistbarer Wohnraum zur Verfügung steht. In Berlin kannst du ja auch ein Lied davon singen, kennst du ja auch gut. Das ist eines der großen Themen auch, die diese Stadt auch beschäftigt. Ja. Und gleichzeitig aber eben kein sozusagen Standard-Plattenbau in Holz zu machen, sondern etwas, was eben auch einen qualitativ hochwertigen Anspruch hat, das eben spannend ist, das eine interessante technologische Facette auch nochmal hat. Und damit man eben Nachhaltigkeit und Leistbarkeit und den qualitativ hochwertigen Anspruch gleichzeitig erreichen kann, da braucht es Technologie. Ja, da braucht es die Standardisierung, da braucht es die Digitalisierung, da braucht es die Automatisierung in der Planung, in der Fertigung, in der Montage und im Betrieb, damit man eben das nicht sozusagen als Entweder-Oder-Entscheidung treffen muss, sondern alle diese drei Aspekte gleichzeitig auch realisieren kann. Insofern sehr stark technologiegetrieben, sehr stark produktorientiert, lernende Produkte mit eben diesem Aspekt, dass ein Gebäude ist für uns nicht fertig, wenn es übergeben ist, ja, sondern das ist etwas, was man immer im Lebenszyklus betrachten muss und den Betrieb sehr, sehr stark mitdenken muss.
Bevor wir gleich nochmal genauer auf die Zielgruppe kommen oder wer sind eure Kunden, würde ich gerne nochmal mehr erfahren, vorab zu sagen, konkret zum Produkt. Also was ist wirklich eure Dienstleistung, euer Produkt? Ist das fertige Gebäude, was ihr hinstellt, betreibt? Ist es das Bauen? Ist es das Bauen in der Fabrik? Ich habe ja auch eure Homepage mir angeschaut, wo ihr quasi mit Robotern ja die Bestandteile vorfertigt, ja, und dann sozusagen auf der Baustelle zusammenbaut. Ja, man kennt es ja ein bisschen hier in Berlin sozusagen auch von EcoWorks, die ja die serielle Sanier machen, die machen ja auch in der Fabrik quasi die Hülle des Gebäudes, produzieren die vor und auf der Baustelle wird es nur zusammengebaut, ja, und nicht auf der Baustelle gebaut. Ja. Ist das vergleichbar, was ihr macht, oder ist es ein ganz anderer Schnack?
Ja, ist es, wir haben noch dazu, nachdem wir uns ja auf den Neubau fokussieren, auch noch die standardisierte Planung. Ich spiele mal so einen Fall durch, ja. Thomas, du hast jetzt ein Grundstück, 5000 Quadratmeter in guter Lage in Berlin. Ja,
Prenzlauer
öffentlich
Berg,
gut angebunden, damit deine.
Prenzlauer Berg, wo ich wohne.
Ja, Prenzlauer Berg, ja. Öffentlich gut angebunden, damit deine zukünftigen Mieter da auch kein Auto brauchen, ja, sondern auch nachhaltig mobil unterwegs sein können. Ja? Du kommst zu uns und sagst, da, ich hätte jetzt gern hier ein Gebäude und ich hätte jetzt gern 200 Wohneinheiten, weil das ist das, was mein B-Plan irgendwo auch hergibt. Ja? Und was wir dann tun würden, wir würden jetzt dieses Grundstück hernehmen und würden in unserem Konfigurator, der de facto eine automatisierte Beplanung macht. Ja, der geht dann her und sagt, das sind jetzt die Volumenkörper, in die wir hineinbauen können, das sind die Bauvorschriften, die wir jetzt haben, wird dann hier ein Gebäude beziehungsweise mehrere Optionen eines Gebäudes als Vorschlag reinplanen. Ja. Die einzelnen Komponenten dazu, also Wände, Decken und was du sonst in diesen Gebäuden alles hast, kommen im Prinzip aus einem Bauteilkatalog, das heißt, die sind vordefiniert.
Okay.
Und damit die, stellst du dir vor wie die Lego-Bausteine. Ja. Also der Konfigurator nimmt jetzt diese Lego-Bausteine, die wir vorher entwickelt haben, und baut aus denen ein Gebäude zusammen. In mehreren Optionen und sagt dir dann, Option 1 hat den und den Wohnungsmix, hat die und den Carbon Footprint, hat die und die Baukosten, das ist die Zeitschiene dazu, etc. etc. Ja, und dann hast du halt mehrere Optionen zur Auswahl. Eine Option mit zum Beispiel mehr Kleinwohnungen, ja, oder dann eben auch größere und so weiter, je nachdem, was du auch als Parameter auch hier haben möchtest. So, und von dort weg sagst du dann, ja, okay, das kostet mich jetzt X, weil das wissen wir schon, weil der Konfigurator ja auch mit unserem ERP-System und damit mit der Supply Chain, mit der Produktion und all dem verbunden ist. Ja, dann sagst du, okay, ich nehme Option 3. Von dort weg braucht es dann nur mit diesem Click Order, so wie du es vielleicht auch so im Online-Shop auch kennst, ja, und dann bist du im Prinzip, dann ist diese Kette getriggert. Ja, das heißt, du startest dann bereits, weil dieser Konfigurator schon die Fertigungsdaten auch inkludiert. Ja, das heißt, du gehst dann mit diesen Daten direkt in die Fertigung. Ja, wir haben zwischen Frankfurt und Stuttgart einen Produktionsstandort und in Oberösterreich noch einen Maschinenbau-Automatisierungs-Robotics-Standort. Der oberösterreichische Standort baut die Fertigungszellen, ja, baut die Roboterköpfe, die dann im Werk eingesetzt werden. Das heißt, dieses digitale Modell, das beim Konfigurator rauskommt, befüttert die Roboterzellen. So. Dort produzieren wir Wand- und Deckenelemente. Ja. Und so größtmöglich vorgefertigt. Ja. Also du hast da jetzt dann die Fenster schon drinnen, du hast die Fassadenplatten schon drauf, du hast die Photovoltaikpaneele auf den Fassaden schon montiert und so weiter. So dass du auf der Baustelle, und da übernehmen wir sehr viel aus der Automobilindustrie. Also du hast jetzt keinen Elektriker, der da ein Kabel zieht, sondern du hast einen Kabelstrang, den der Roboter in ein Wandelement einbauen kann, so wie du es auch aus der Mobilindustrie kennst, ja, wo du auf der Baustelle dann nur mehr Steckverbindungen brauchst anstatt dass du da eben auch die Fachkräfte auf der Baustelle brauchst. Das heißt, auf der Baustelle zusammenbauen, die einen gewissen Grad natürlich an lokaler Bauleistung hast du noch. Ja, also du musst einen Aushub machen, du musst eine Tiefgarage betonieren. Das sind so die projektspezifischen Teile. Der Großteil kommt aber eben aus diesem Systembaukomponenten aus dem Werk. Wird zusammengebaut, wird inklusive dem Gebäudebetriebssystem, also dieser Plattform, dem iOS, wenn du so willst, oder dem App Store oder Play Store oder wie auch immer du dieses Ding dann bezeichnen möchtest, ja, dann auch nochmal remote konfiguriert und dann kannst du de facto dein Gebäude hier in Betrieb nehmen und wir würden das in dem Fall dann eben auch an dich übergeben und du vermietest das dann an deine Zielgruppe. Ja. Während dieses Gesamtprozesses sammeln wir natürlich überall Daten ein. Das heißt, die Produktorientierung bedeutet für uns, dass wir ein sich entwickelndes Produkt haben. Ja. Das heißt, wir starten mit dem, was wir in unserem Research auch gelernt haben, dass Mieter wollen. Ja. Also wir sind sehr stark Endnutzer fokussiert in dem, was wir tun. Und lernen aber unterwegs auch immer wieder. Ja. Zum Beispiel, was sind so typische Konstellationen? Was sind so Produktionszeiten von unterschiedlichen Elementen? Gibt es irgendwo Schwellenwerte, wo du bei gewissen Elementgrößen in der Montage dann länger brauchst, als du es bei kleineren brauchst? Und alle diese Datenpunkte werden gesammelt, um dann eben das Produkt wieder zu optimieren. Das heißt, du hast ein standardisiertes Produkt, ja, bleiben wir im Automobilbereich, das aber permanent verbessert wird. Mhm. Weil permanent in jeder Produktauslieferung und in der klassischen Bauterminologie wäre das dann ein Projekt. Ja, bei jeder Produktauslieferung hast du wieder während der gesamten Kette Lerneffekte. Und auch im Betrieb. Ja, also wenn zum Beispiel gewisse, sag mal, Steckdosen an bestimmten Stellen im Grundwissen nicht verwendet werden, naja, dann lass das beim nächsten Mal weg. Mhm. Ja, und dafür machst du an einer anderen Stelle, wo die Nutzung stärker ist, eine doppelte oder dreifache Steckdose zum Beispiel. Ja. Das heißt, das ist auch das, was uns von diesem One-Off-Unikate-Bau, das projektgetrieben ist, typischerweise auch unterscheidet. Ja. Diese starke Produktorientierung und das permanente Lernen, das permanente Verbessern hin, auf dass du am Ende des Tages das optimale Produkt für den Kunden entsprechend seiner Bedürfnisse und seiner Wünsche produzieren kannst. Ja, möglichst kostengünstig, möglichst hohe Qualität, möglichst nachhaltig.
Okay, jetzt nochmal konkret, du hast ja angesprochen, okay, ich habe ein Grundstück, ich bin der Eigentümer, aber wer ist der typische Kunde von euch? Oder wen sozusagen nehmt ihr auch Geschäft weg? Wer ist eure Konkurrenz? Sind das die Bauträger, Projektentwickler oder die Baufirmen, wo ihr sagt, da seid ihr besser, einfach durch die Standardisierung und auch im Preis oder auch in der Nachhaltigkeit? Wen sozusagen disruptiert ihr so ein bisschen?
Das ist eine gute Frage. Unsere Kunden sind typischerweise Bestandshalter, die Neubauprojekte machen, die Grundstücke halten, können aber auch Landbanking-Unternehmen sein, ja, die halt dann am Ende des Tages sozusagen von der Grundstücksseite kommen, Immobilienentwickler, ja, also jeder, der sozusagen einen Schlüsselfertigbau geliefert braucht, auf ein Grundstück, das er hält. Sustainable Real Estate Fonds zum Beispiel. Auch ein großer Markt, ne? Weil gerade dort hast du natürlich das Thema Nachhaltigkeit in Real Estate Investorenkreisen. Das ist ein Riesenthema, ne? Weil auch jeder Privatinvestor natürlich Investitionsmöglichkeiten sucht, die entsprechend nachhaltig sind. Und zwar nicht nur greenwashed, sondern halt echt. Ja? Und es kaum Angebot am Markt gibt. So, wem nehmen wir Business weg? Naja, ich würde mal sagen, solange die 400.000 Wohnungen, die Kolleginnen und Kollegen der deutschen Koalition sich auf die Fahnen geheftet haben, solange die nicht voll gebaut werden, nehmen wir niemanden Geschäft weg, sondern wir helfen einfach, diese Lücke zu schließen. Ja? Und darum geht's genau. Nicht? Du hast jetzt irgendwo 50-60% maximale Zielerreichung. Nicht? Man muss ja Dinge anders machen, um diese Lücke zu schließen. Ja. Und das ist das, was wir uns mitgenommen haben, einen Beitrag zu leisten.
Was ich verstanden habe, sozusagen das Thema Ökologie, auch, ihr werdet ja bestimmt auch bestimmte Baustoffe verwenden, sozusagen auch Technologien sozusagen, auch in der Vorfertigung sozusagen spart man Energie. Das Gebäude mit PV-Anlagen hast du ja auch schon angesprochen, sozusagen mit vielleicht Wärmepumpen, sozusagen mit Wallboxen, die auch immer ausgestattet. Das verstehe ich. Aber das Thema bezahlbar, ich meine, am Ende betreibt ihr das Gebäude nicht, sondern also das betreiben die Eigentümer, die Fonds, die Asset Manager, Betreiberfirmen. Wie weit ist dann bezahlbar Wohnen oder soziales Wohnen? Also es ist ja nicht jedem, ne?
Nee, du hast da ja mehrere Aspekte dran. Das heißt, wenn du Technologie nutzen kannst, um eben ein Produkt zu liefern, das von den Bau- und vor allem auch Betriebskosten gut am oder unter klassischen Marktpreisen ist, dann erlaubst du natürlich dem Betreiber auch eine entsprechend leistbare Miete anzubieten, bei trotzdem gut vorhandener Rendite. Ja. Viel kommt natürlich auch aus dem Betrieb. Ja. Also wenn du dir so die Gesamtkosten eines Gebäudes anschaust, dann hast du so 75, 80% der Gesamtkosten über den Lebenszyklus während des Betriebs und nur 20, 25% eigentlich Baukosten. Ja. Das heißt, wenn du eben Photovoltaik hast, das deinen Energiebedarf schon mal deckt, hast du ja dann, also sogar unser Pilotprojekt war schon energiepositiv in Betrieb. Ja. Das heißt, über den Jahreszyklus produzierst du dort mehr, als du brauchst. Ja. Das nimmt natürlich deine Betriebskosten signifikant nach unten. Und damit ist es für dich als Investor ja super interessant und du kannst bei vergleichbarer Rendite auch an deine Miete entsprechend vorteilhafte Mieten auch weitergeben.
Man liest ja aktuell auch jeden Tag in der Zeitung, auch jetzt Baden-Württemberg zum Beispiel, hat eine Prämie ausgelobt, ja, für bezahlbares soziales Wohnen, ja. Das ist ja auch spannend für Investoren, dort in den Markt reinzugehen, weil es sich wieder lohnt eben. Wenn eine Prämie da ist, also dass wir auch die Energiewende, die Mobilitätswende und die Nahrungswende, ja, die aktuell sind die drei großen Wenden in unserer Gesellschaft, sind ja nur möglich geworden, sozusagen, durch, dass der Staat leider eingreifen muss. Ja, durch Förderung oder durch Maßnahmen, jetzt mit ESG, mit Steuerung sozusagen, dass dann das auch, es gibt ja auch viele Zahlen jetzt auch zum Beispiel vom Price Hubble, so also ein ESG-Label, die veröffentlicht haben, dass Gebäude, die nicht energieeffizient sind, im Wert verlieren. Ja, am Ende sozusagen Schrottimmobilien werden.
Ja.
Ja, kann man sich gar nicht mehr als Betreiber, als Immobilieninvestor erlauben, nicht mehr nachhaltig zu bauen oder zu sanieren, weil am Ende ist die Immobilie irgendwann in 10, 15 Jahren eine Schrottimmobilie. Ja, die kann ich dann abschreiben und meine Bank sozusagen in die Bad Banks platzieren,
Ja.
wie zur Finanzkrise, aber das ja wird bekommen. Deswegen, okay, habe ich verstanden. Okay, nachhaltiges
So
Bauen abschreiben.
Stranded Assets ist ein Riesenthema. Das ist ein
Ja.
Riesenthema, Thomas. Ja.
Definitiv.
Definitiv, ja. Und man würde sich erhoffen, dass der Markt solche Dinge von selbst reguliert. Das passiert halt leider nicht. Und deswegen braucht es genau auch diese Eingriffe. Ja. Gleichzeitig ist es aber aus unternehmerischer Sicht schon auch so, dass man sagt, ich kann jetzt nicht warten, bis die Politik die perfekten rechtlichen Rahmenbedingungen geschaffen hat, um leistbar und nachhaltig zu bauen. Ja. Weil dann wart man nur 30 Jahre. Ja. Das ist halt eben nicht so. Ich habe auch Gespräche mit Vertretern der Bauwirtschaft, die sagen, naja, wenn wir keine ordentlichen KfW-Förderungen haben und Nachhaltigkeit nicht vom Staat gezahlt wird, dann werden wir nicht bauen können. Naja, das halte ich für unverantwortlich. Ich glaube, dort, wo wir Beiträge leisten können als Unternehmen und als Unternehmer, dann sind wir auch gefordert, das zu tun. Ja, es gibt viele Möglichkeiten, die gehören genutzt.
Man sieht ja auch aktuell auch in der Mobilitätswende, dass die Prämien jetzt weg sind, ja, aber der Markt das reguliert quasi durch die Nachfrage und durch die sinkenden Preise von Elektroautos. Ja, man sieht auch Tesla, die jetzt stark ihre Preise nachlassen müssen, ja, weil der Markt einfach angesprungen ist, ja, und jeder sozusagen Nachfrage hat nach der Elektroautos und deswegen die Konkurrenz, der Wettbewerb, den Markt wieder gut regelt. Ja, der Staat hat erst eingegriffen, ja, fördernd, jetzt die Prämie weg und jetzt steuert der Markt. Ja, das ist ein ganz gängiges Modell. In unserer westlichen Wirtschaften, ja, oder in der Weltwirtschaft, da ist genau sowas angestoßen wird und am Ende regelt es, aber muss der Markt regeln, ja, sonst gibt es keinen Markt dafür. Ja, sonst ist es sozusagen falsch gefördert worden, was ja auch passiert, aber zum Glück sozusagen jetzt vor allem Energiewende, Mobilitätswende scheint ganz gut zu laufen. Ja, man sieht ja sozusagen auch, das habe ich schon mitbekommen, auch Firmen wie jetzt in Berlin jetzt Enpal, sag ich mal, jetzt die in den Unicorn-Status aufgeschieden sind, ist ja auch nur der Nachfrage. Ja, klar, leider durch die Energiekrise und man jetzt, um den Krieg wieder ansprechen zu müssen, aber auch durch die Gaspreise, Energiepreise, aber gehört einfach auch dazu eben. Ja. Und bevor wir jetzt nochmal mit dir ins Gespräch kommen, allgemein den Immobilienmarkt, ja, nochmal zu gucken, wo sind die nächsten Trends, nochmal kurz auf euer Produkt. Ihr habt ja einmal, sag ich mal, die Hardware, ja, die Gebäude in der Fabrik, die ihr vorfertigt und baut und übergibt. Du hast aber nur angesprochen, ihr habt eine OS, ihr habt eine Software. Was ist das, eine interne Software oder ist das auch für die Mieter oder für den Betrieb? Was leistet diese OS-Software oder die OS, das Operation System von euch?
Ja, das hat diese zwei Zielrichtungen. Das eine ist eben im Hinblick auf die Mieter. Ja, also klassische Smart Home Features ist mal so der eine Block. Ja, also du beginnst damit deine Beleuchtung, du beginnst damit deine Beschattung, Heizung, alles, was du sonst in deiner Wohnung eben als Haustechnik hast. Ja. Aber du nutzt das auch zur Steuerung über Sensorik. Ja. Also du kannst zum Beispiel auch deine Lüftung steuern über CO2-Sensoren und alle diese Dinge und steuerst das de facto über deine App bzw. das Panel, das du in deiner Wohnung hast. Du kannst aber darüber auch zusätzliche Value-Added-Services beziehen. Ja. Also du kannst zum Beispiel deinen Internetanschluss auch über die Plattform bestellen. Ja. Dann hast du halt mehrere Pakete, je nachdem, was du für Geschwindigkeit haben willst. Kannst du halt Paket 1, 2, 3, 4 zu unterschiedlichen monatlichen Raten auch nehmen. Ja. Du kannst deine Hausratsversicherung über die Plattform auch buchen. Ja. Also alles das, was wir in unserer Terminologie als Living as a Service bezeichnen. Ja, nämlich all die Themenstellungen und Probleme, die so ein Mieter in seinem Leben hat. Das können Reinigungsdienstleistungen sein, das kann auch das Melden von irgendwelchen Defekten sein und, und. Das ist mal so die Mietersicht. Die Hausbetriebsseite ist, dass du natürlich dadurch auch das Komplettgebäude steuerst. Mhm. Ja, also jetzt unabhängig vom einzelnen Mieter, aber du kannst dir ja auch überlegen, was mache ich jetzt mit dem Strom, den mir meine PV-Paneele da jetzt gerade produzieren. Wie schleuse ich das jetzt auf die Ladeinfrastruktur für E-Mobilität? Ja. Wie viel davon geht jetzt in Heizungssysteme? Wie viel davon geht in Warmwasseraufbereitung, die ich dann wieder auch speichern kann und dann entsprechend verteilen, wann ich es auch brauche, etc. etc. Das heißt, du optimierst im Hinblick auf Wettervorcasts, aktuelle Messdaten, Nutzerdaten auch aus den einzelnen Wohneinheiten, dass du weißt, ja, wie sind jetzt da die Verbrauchsprofile etc., kannst du dein Gebäude auch energieseitig noch einmal optimieren. So, und gleichzeitig bietest du auch nochmal diese Schnittstelle hin zum Facility Management, Property Management. Das heißt, du bekommst ein komplettes ESG-Reporting raus, also alles, was du an Nachhaltigkeits-KPIs brauchst. Du hast aber natürlich auch die Vernetzung mit der kompletten Haustechnik. Ja? Das heißt, du weißt, welche Rauchmelder wo wie in Betrieb sind. Ja, du musst natürlich wohl hingehen, Zähler ablesen. Du bekommst deine einzelnen Zählerstände für die Betriebskostenabrechnung daraus. Du machst deine Mietervertragsverwaltung über die gleiche Plattform. Dein Smart Lock an der Tür ab dem Zeitpunkt, wo ein Mieter ausgezogen ist, funktioniert das eben für das Mobiltelefon des ehemaligen Mieters nicht mehr. Und der neue ist dort berechtigt. So, ja. Also alle diese Dinge, die Kosten verursachen für eine Hausverwaltung, werden überall dort, wo es geht, auch über diese Plattform abgebildet. Das ist dann, wenn der Aspekt zum Mieter hin, Living as a Service ist, wäre das der Aspekt, den wir Ownership as a Service nennen, wo es darum geht zu sagen, das sind jetzt die Bedürfnisse, Themen, die ein Assetholder im Laufe des Lebens eines Gebäudes auch hat, ja, wo können wir da technologisch unterstützen durch ein entsprechendes Betriebssystem. Das heißt, und da kannst du natürlich, da gibt es natürlich keine Grenzen in Wirklichkeit. Ne? Du kannst, wenn du, weiß nicht, wir haben Lichtschalter zum Beispiel, die auch eigene Entwicklung sind, ja, und die sind batterielos und kabellos. Ja? Mhm. Kann aber trotzdem passieren, dass natürlich einer mal kaputt wird. Ja, was würdest du in einem klassischen Gebäude machen? Du müsstest einen Elektriker holen, der wird halt den Schalter ausbauen, der wird einen neuen Schalter einbauen und, ja. Und der Prozess kostet. In dem Fall erkennt der Controller in der Wohnung, der Schalter ist kaputt, bekommst per Post einen neuen Schalter, nimmst den alten von der Wand runter, scannst mit deinem Mobiltelefon den QR-Code, scannst den QR-Code zum neuen, hängst ihn wieder an die Wand, fertig. Der Schalter kostet ein paar Euro und die Arbeit unter Anführungszeichen kann der Mieter machen. Ja. Mhm. Statt ein paar hundert Euro für den Schaltertausch bist du irgendwo im zweistelligen Euro-Bereich.
Wahnsinn, ja, schon.
Das ist natürlich über die Masse und über die Skalierung und über das Volumen ist das natürlich ein riesiger Hebel.
Definitiv, definitiv. Ich meine, und wenn ihr, sag ich mal, skaliert im Markt, ja, und die Gebäude, ja, man, die werden ja im Bürobereich, es ist schon der Trend ja schon da, zu digitalen, smarten Gebäuden. Ja, sag ich mal, die ganzen Türme sozusagen im Bürobereich sind ja schon intelligent. Ja, sag ich mal, klar, es gibt auch viele noch immer Schrottbüros, ja, die nicht digital sind oder die nicht sozusagen halt sind. Aber da ist man weiter als im Wohnbereich, weil im Wohnbereich, was ich mitbekomme, wird immer noch sehr klassisch gebaut. Und bevor wir jetzt zum Markt kommen, ich habe auch mit mehrere Podcasts gehört, auch Interviews und auch gesprochen, zum Beispiel mit Thomas Herr, ja, von Evana, der sehr aktiv in dem Bereich ist, der auch sagt immer mir, ich sehe es ja selber, oder man hört es ja immer, dass die Immobilienbranche sehr träge ist, immer noch eben. Ja. Also, wenn man sich die Zahlen anschaut, jetzt im PropTech-Bereich, Digitalisierung, sind wir immer noch am Anfang, ja, obwohl der Markt schon da ist. Weil es wird immer gesagt, okay, bevor man ein paar Namen zu nennen, so eine Deutsche Wohnen, Vonovia, ja. Die können sich erlauben zu digitalisieren, ja, einfach auch von der Masse der Gebäude, x Prozent, aber so Mittelständler, ja, der ist A, erstmal schwer zu erreichen und B, zu überzeugen, warum sollte er nicht mit seinem alten Kumpel der Baufirma bauen, sondern mit euch, ja, man, das ist sozusagen bedingt zum Markt, der, glaube ich, nochmal gepusht werden muss, aber ich glaube, durch die Thema Ökologisierung, ja, die nur mit Digitalisierung möglich sein wird, skalierbar, wird das einen Riesenschub geben in den nächsten ein, zwei Jahren. Und da gleich auch als dich als Experte im Markt, Immobilienmarkt, Baumarkt, sozusagen hängen ja beide stark zusammen, weil das sind ja übergangsmäßig die beiden gleichen Bereiche. Klar, aus anderer Sichtweise von Unternehmen her, aber trotzdem zusammengehört. Wo siehst du sozusagen für die nächsten 2 bis 3 Jahre, so bis 2025, die drei größten, sag mal, Digitaltrends? Ja, weil wir kommen ja, oder das Format ist ja, früher hießen wir Digital mit Real Estate, ja. Denke mal, Digitalität. Was sind so deine drei größten Digitaltrends in der Immobilienbranche, wo du nochmal siehst, das wird jetzt diesen nächstes, übernächstes Jahr richtigen Push geben?
Also, ich denke mal, dass die Bauwirtschaft inzwischen verstanden hat, dass sie ein Problem haben, wenn sie nicht digital denken. Ich glaube, das Problembewusstsein ist schon mal da. Das heißt, es wird definitiv dort mehr Investitionen in diese Richtung geben. Wir merken es auch sehr stark, gerade in Richtung auch eben Gebäudebetrieb. Ja, nämlich das Gebäudebetriebssystem, das Building Operating System, über das wir gesprochen haben, das ist etwas, wo die Frage, wenn man so will, auch für das als Standalone-Product eklatant ist. Ja, also Unternehmen verstehen, dass sie das brauchen. So, das funktioniert aber nur, wenn du Planung schon mal digital machst, wenn du hundertprozentige Transparenz über deine Materialien hast, etc. Dort kommt dann das Thema Nachhaltigkeit rein. Ja, weil du kannst ja auch nachhaltig nur dann sein, wenn du weißt, was du im Gebäude verbaust und wenn du weißt, was dein Gebäude im Betrieb an Emissionen hat. Und das weißt du aber typischerweise gar nicht, weil du die Daten nicht hast. Ja. So wie es bei den meisten Trends ist, ja, die Entwicklung geht in die Richtung dort, wo das Kapital allokiert wird. Ja, und du hast halt Nachhaltigkeit als Riesenmotor, der da dahinter steckt, wo sich die Industrie fragt, ja, was kann ich jetzt tun, damit ich eben meine Gebäude nachhaltiger mache, damit ich auch EU-Taxonomie-Verordnung, klassisches Beispiel, aber hast du in Deutschland natürlich auch, ja. Riesentreiber, Transparenz der Materialien. Und das betrifft, also im Neubau ist es ja noch relativ leicht, weil da fangst du ja im Prinzip bei Null auch mit deinen digitalen Modellen an. In der Sanierung wird es eine Spur herausfordernder. Ja, und gleichzeitig, wenn du mich so nach Trends fragst, also ich würde mal Sanierung als durchaus relevanten Trend für die nächsten 10, 15 Jahre sehen. Eben auch aus dem Punkt, den wir vorhin schon besprochen haben, Thomas, wo es eben darum geht, Stranded Assets zu vermeiden, deine Finanzierung sicherzustellen, Finanzierungskonditionen auch sicherzustellen. Und dort, nochmal dort die Brücke zu schlagen zum Betriebssystem, wenn du eine Sanierung machst, naja, dann möchtest du zumindest für die Zukunft, um zukunftsfit zu sein, den Gebäude Betrieb auch nochmal auf einer digitaleren Seite abdecken, als du es bis jetzt getan hast.
Nee, sehr
Das ist ein
spannend.
gutes Refurbishment-Produkt.
Eben, da kann ich dir nur zustimmen, die Trends sehe ich auch. Ja, das werden wirklich die Megatrends sein. Und wenn man sich jetzt den Markt anhört, jetzt, wenn man im Vorfeld diskutiert mit der Studie von Berlin-Hyp, ja, mit dem Thema Ökologisierung und Digitalisierung, was die Megatrends der nächsten Jahre, dann heute oder gestern, oder ich glaube, heute war die Studie von EY, zum Thema sozusagen ESG ist, wird nochmal gepusht durch die Energiekrise. Ja, wird wieder Krisen leider, aber okay, das ist in Krisen entstehen auch Innovation. Ja, man gibt es ja genug Studien dazu von im Startup-Bereich, dass eben bestimmte Krisen fördern eben, man jetzt mein Chat-GPT, um das anzusprechen, ist jetzt nicht aus der Krise entstanden, aber das wird auch nochmal vieles ändern, ja. Das, man muss irgendwie drüber mal sprechen über KI. Jetzt mit ChatGPT OpenAI, sagen wir, das nochmal einen riesen Push geben, ja, wo eben viele auch PropTechs das nutzen werden, ja, um ihre Daten, ihre Sensorik, ihre Daten vor allem, ja, damit zu optimieren. Ich meine, es wird schon teilweise eingesetzt, ja, aber jetzt durch diese Generative AI sozusagen gibt es nochmal einen richtigen Push eben, ja, dass wirklich auch nochmal ganz anders definiert wird. Mhm. Aber lass uns das nicht besprechen, weil das wird jetzt in jedem Podcast, in jedem Artikel besprochen. Da, ich glaube, da ist die Aufklärungsarbeit schon geleistet. Ich glaube, wie viele Milliarden sind die Jungs jetzt schon wert? Durch der 10 Milliarden Einstieg von Microsoft ist einfach wieder crazy.
Ja, ist aber nicht unspannend. Also wir arbeiten natürlich auch intensiv an so AI-Lösungen, auch gerade für die Konfiguration und fürs Lernen und und dann Team und Data Scientist, die sich mit dem Thema auch beschäftigen, ist schon beeindruckend, was möglich ist. Muss man wirklich auch neidlos zugestehen.
Wahnsinn, ne?
Ich möchte einen Satz noch gerne sagen zum Thema Digitalisierung und Nachhaltigkeit und den Zusammenhang, den ich da nochmal wesentlich finde, ja. Ich würde mal sagen, warum passiert das alles? Ja? Warum kümmert sich die Branche und andere Branchen genau um diese Themen? So, jetzt haben wir mal erkannt als Gesellschaft, zumindest bis zu einem gewissen Grad, dass wir ein globales Thema haben.
Ja.
Ja, wir nutzen mehr Ressourcen, als die Erde uns zur Verfügung stellt. Ja, also haben ein Problem. So ein großes Why. So, was müssen wir da tun? Und da sind wir jetzt beim Was. Als Branche, wo die Baubranche in Bau und Betrieb rund 40% der globalen CO2-Emissionen verursacht, ja, das ist eklatant. Das ist 4,5-fache des Individualverkehrs. Darf man nicht vergessen. Ja, das ist echt ein Riesenthema, ja. So, was brauchen wir? Wir brauchen nachhaltigere Gebäude im Bau und im Betrieb. Wie kriegen wir die? Ja, das ist eben für mich nochmal die Unterscheidung zwischen dem Was und dem Wie. Wie bekommen wir die? Über Digitalisierung. Anders geht's nicht. Anders funktioniert es nicht. Weil wir es kostenmäßig bekommen werden. Ja? Ja? Und deswegen eben auch dieses Megatrend. Ja? Der eine Megatrend ist das Was und das andere ist, wie wollen wir dieses Was erreichen?
Ja, ja. Sehr gut, das ist wirklich nochmal auch was so, ich meine, das kann man nicht oft genug sagen mit diesen x Prozent, also je nach Zahlen 30-40%, je nach Land und je nach wie man es betrachtet, aber 30-40% sozusagen des CO2-Verbrauchs weltweit ist schon eine Ansage, ja? Und das wird, glaube ich, noch in der auch in der Bevölkerung, in der Masse immer noch gar nicht wertgeschätzt oder was heißt wertgeschätzt, gar nicht verstanden. Ja, ich meine, die Branche versteht es, aber der Normalmensch, der Mieter, der versteht es nicht, weil der hat ja eine Wohnung oder zwei oder wie auch immer Ferienwohnung und er sagt, okay, das sind meine Kosten, die ich habe. Aber das ist sozusagen in der Masse, ich meine, man braucht ja nur auf die Straße zu gehen, das ist alles Gebäude. Es ist alles Gebäude. Neben Autos, der am Gebäude steht, aber am Ende ist alles Gebäude und alles wird beheizt, gewärmt eben und auch gefertigt. Ich meine, auch die Produktion mit Beton verschlingt ja sehr viel CO2 oder verursacht sehr viel CO2. Dann gibt es ja auch mit Alchemie jetzt hier in Berlin zum Beispiel auch Firmen, die auch Beton nachhaltiger gestalten wollen. Ja, in der Herstellung oder in der Verbauung, aber vor allem der Herstellung, ja, weil da mit Wasser und Sand und mit diesen Zusätzen sozusagen sehr viel CO2 verursacht wird, aber jetzt nicht unser Thema. Jetzt zum Abschluss nochmal, das habe ich ganz am Anfang vergessen, dich zu fragen, sag mal ganz kurz, wo Gropius aktuell steht, ja, ein bisschen mit ein paar Fakten und Zahlen bitte, ja, sozusagen, wie viele Mitarbeiter seid ihr? Seid ihr schon Unicorn? Wie viele Millionen habt ihr bekommen an Finanzierung, wenn man sagen darf, weil das interessiert auch unsere Zuhörer. Wenn es Investoren sind oder VCs oder auch Gründer, finde ich mal ganz spannend, sowas zu erfahren, wenn man sagen darf, ja, ob es das öffentlich ist, musst du entscheiden. Und dann aber sozusagen noch interessanter ist, wo werdet ihr 2025 stehen?
Also, gegründet haben wir Gropius im September 19, das heißt jetzt mal gut 3 Jahre alt. Aktuell bei so 310, 320 Mitarbeitern, da kommen irgendwie so jedes Monat 15, 20 dazu, an 6 Standorten, Deutschland, Österreich, Liechtenstein. Größte Office in Berlin, für deine Berliner Hörer vielleicht auch nochmal interessant, wenn sie das interessiert. Also, wir haben, ich glaube, 60 offene Stellen und viele davon sind in Berlin auch. Ja, also wir freuen uns über qualifizierte Kandidatinnen und Kandidaten. Sehr internationales Team, also für uns ist Diversity nicht nur ein Schlagwort, sondern einfach wenn du ein global skalierbares Unternehmen bauen möchtest, dann ist es super wichtig, dass du von Anfang an auch sehr inklusiv bist und unterschiedlichste Nationalitäten und Mindsets und Kulturen auch irgendwo mit drinnen hast. Ja. Wir waren anfangs gründerfinanziert, haben im Anfang letzten Jahres eine Series A abgeschlossen, sind jetzt mitten in einer Series B Finanzierung. Okay. Ja. Wir zu den Beträgen möchte ich auch nicht sagen, also wir halten uns da sehr bedeckt. Ja. Es wird aber in den nächsten paar Wochen auch dann nochmal ein interessantes Announcement dazu geben, also stay tuned. Ja. Ich glaube, das Interessante ist, wir sind ja ein Unternehmen, das eben auf industrielle, serielle Fertigung auch ausgerichtet ist. Ja. Das heißt, sobald du einen Fertigungsstandort hast, der halt eben auch hochgradig automatisiert sein soll, hast du natürlich gewisses CapEx, das du eben auch brauchst, um diesen Standort auch zu richten und auszubauen und Kapazität zu steigern. Dass der Großteil des Kapitals geht in Produktentwicklung, beziehungsweise eben in die Produktion. Ja, also alles, was dort an Fertigungsanlagen auch entsteht. Wo werden wir 2025 stehen? Naja, wir werden eine Produktionskapazität von in etwa 200.000, 250.000 Quadratmeter Gebäudefläche pro Jahr haben. Mhm. Das sind irgendwo so in der Größenordnung 4.000 Wohneinheiten. Ja, so, ja. Über den Daumen. Ja? Das ist in etwa das, was wir im Jahr 25 machen können. Wir werden dann auch bei Erreichung dieses Produktionsziel auch wirtschaftlich profitabel sein und ja, weiter in Wachstum und Expansion investieren, auch mal über den Dachraum hinaus. Wir sind gut überzeugt davon, dass es ein wirklich global skalierbares Produkt ist. Ja. Leistbares, nachhaltiges Wohnen brauchst du im Prinzip überall dort, wo du Menschen hast. Ja. Und ja.
Ja.
Wachstumsorientiert wird es bleiben.
Ja, sehr spannend. Ich glaube, ich bin letztes Jahr auf euch gestoßen und war da schon mega spannend, was ihr macht. Und jetzt nochmal persönlich oder direkt von dir zu hören, nochmal spannender. Und wir werden euch auf jeden Fall beobachten, ja, mit DMRE. Jetzt die Finanzierungsrunde, die ihr hoffentlich bald abschließen werdet, sind wir auch sehr gespannt, um das zu veröffentlichen, zu kommunizieren, weil das ja auch in den aktuellen Zeiten auch wichtiger Signal ist, dass solche Themen, die gut sind, ja auch finanziert werden immer noch. Ja. Und was ich auch sehr wichtig finde, ist für ein Thema Qualität vor Quantität. Ja, die höchste Finanzierungsrunden von PropTechs waren ja 2021, ja, einfach in den Hype, ja, wo einfach fast alles finanziert wurde von jedem Marktplatz, jede Vertriebsplattform. Ich glaube, dieses Jahr würde ich das sehr stark fokussieren, eher auf Hardware-Thematiken, ja, wo wirklich was von dir dahinter steht und weniger das nächste SaaS-Modell für irgendwelche Vermarktungsplattformen. Haben auch ihre Daseinsberechtigung, gar keine Frage, meine Effizienz. Und auch Leute zu sagen, die auch mieten oder kaufen wollen, die müssen ja auch effiziente Prozesse darstellen, um das eben zu ermöglichen, vor allem in Großstädten wie Berlin, Hamburg, München, aber auch Wien, ja, wo die Nachfrage nach Wohnen gigantisch ist und das Angebot immer weiter zurückgeht, ja, auch durch die aktuelle Krise, wo nicht gebaut wurde. Du hast ja erwähnt, in Deutschland sind 400.000 Wohnungen unserer guten Regierung, die vorgegeben worden sind, die aber leider nicht erreicht wurden oder nicht erreicht werden. Mhm. Nochmal spannend werden, wie man mit euch, die Thematik, wie mit eurer Skalierbarkeit des Bauens, ja, und des Betriebs diese Zahl vielleicht noch erreichen kann in den nächsten Jahren pro Jahr. Seid aber erstmal, Bernd, vielen Dank für das sehr spannende Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und auch sehr viel erfahren. Ich glaube, für die Zuhörer war es wirklich auch mega spannend. Und vielleicht gerne, wenn ihr Bernd noch Fragen habt, auf LinkedIn sozusagen vernetzen, wenn das okay für dich ist. Dann
ja, absolut. Sehr gerne.
Und liebe Zuhörer, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart, nicht live, sondern gleich werden wir es reinstellen bei Apple und bei Spotify, wie immer. Gerne auch kommentieren und Fragen stellen. Wie gesagt, wir werden nächste Woche noch, ich glaube, 5 weitere Podcasts aufzeichnen und veröffentlichen. Das geht munter weiter, was auch mega Spaß macht, weil eine große Lernkurve von Gespräch zu Gespräch. Und wir machen es ja nur im PropTech-Bereich, also das ist wirklich mega, mega spannend. Und ja, wie ihr wisst, gerne liken, bewerten, weiterleiten. Je mehr Leute den Podcast hören, desto besser für mich, besser für Bernd, besser für die Immobilien-Proptech-Branche. Und dann skaliert das ja auch, ja, viral. Wir wollen viral gehen. Hoffentlich erreichen wir mal die Millionen Klicks. Okay, wir sind nicht gerade die YouTube-Influencer, aber aber es macht Spaß, wenn so 10.000 Leute zuhören. Das ist ja wirklich auch eine spannende Zielgruppe. Ja, vielen Dank, Bernd. Vielen Dank, Zuhörer. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Danke, Thomas. Ciao.